Herzlich willkommen zum RKW-Podcast aus der Reihe Chefsachen. Unser Ziel ist die Aufbereitung von Wissen für Entscheiderinnen und Entscheider im Mittelstand, sowohl zu Basics der Unternehmensentwicklung als auch zu spannenden Themen, für die im Alltag oft nur wenig Raum ist. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören und bereichernde Anregungen für Ihre Arbeit.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus unserer Reihe Chefsachen. Mein Name ist Sabine Erdle und ich freue mich ganz besonders auf das heutige Gespräch mit meiner Kollegin und Kollegen Katrin und Patrick Rosheim. Hallo ihr zwei.
Hallo Sabine.
Hallo.
Ihr beide habt euch in den letzten Monaten ganz, ganz viel mit organisationalem Lernen beschäftigt. Du, Patrick, hast dazu im April einen Artikel veröffentlicht und der hatte den Titel Die verlernende Organisation. Das hat mich natürlich sofort aufhorchen lassen. Was steckt denn hinter diesem Ansatz von euch?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal habe ich einen Widerspruch. Damit können wir vielleicht direkt mal anfangen, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob in dieser VUCA-Welt, in der sich viel in Bewegung befindet, so wirklich klar ist, was in einer Organisation sinnvollerweise gelernt wird. Mhm. Da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Also man hat da Prognosen und so weiter, aber da bin ich zumindest nicht sicher. Und das Verlernen spielt, glaube ich, genau mit dem Aspekt, den du schon benannt hast, Sabine, nämlich wenn sich etwas verändert, dann hilft es oft nicht nur zu lernen, sondern meistens steht auch irgendwas im Weg, was man aufgeben müsste, damit das Neue in die Welt kommen kann. Ich mache mal ein Beispiel aus dem Coaching-Bereich vielleicht. Also wenn ich gelernt habe, ich bin jemand, der ist nicht sonderlich liebenswürdig. Also das trifft natürlich auf mich nicht zu. Und ich mache die Erfahrung mit einem bezogenen Gegenüber, dass der dann doch irgendwie es mit mir zu tun haben will. Dann muss ich, damit ich irgendwie auf den Weg komme, mich selber auch liebenswürdig zu fühlen, erstmal aufgeben, mein Selbstbild. Bevor ich mir nicht aufgegeben habe, dass ich jemand bin, der nicht liebenswürdig ist, werde ich auch sozusagen die Kontaktaufnahmen von meinem Gegenüber überhaupt nicht akzeptieren können, sozusagen. Also insofern hat das auch immer was damit zu tun. Und da sind wir auch schon beim nächsten Feld, finde ich, weil wir sind nämlich bei dem Feld, das sehr wichtig ist, eine Leitunterscheidung zwischen dem Tun und dem Sein. Genau, Kathi, magst du da vielleicht was dazu sagen?
Ja, also gerade in Bezug auf Lernen, wenn man es versteht als es kommen neue Möglichkeiten hinzu. So versteht es zum Beispiel der Klaus Eidenschink in seiner Artikelreihe über Lernen, Verlernen und Nichtlernen, wo wir uns viel drauf bezogen haben, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Also dieser unorthodoxe Blick, den haben wir nicht erfunden. Der unterscheidet zwischen Tun und Sein, also zwischen Handlung und Identität. Und gerade beim Lernen fanden wir und Nichtlernen und Verlernen fanden wir das sehr spannend, weil natürlich macht es einen Unterschied, ob ich, wenn ich jetzt mal mich auf Lernen beziehe, ob ich da mir neue Möglichkeiten auf der Handlungsebene hinzuhole. Oder ob ich sage, ich will jemand anders werden. Und da gibt es auch Zusammenhänge. Also wenn ich ganz, ganz viel lerne als Organisation oder Team oder einzelner Mensch, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich auch jemand anders werde. Mhm. Aber es muss nicht sein. Und ich kann auch jemand anders werden, ohne etwas anders zu tun.
Sehr spannend. Das heißt, Patricks Beispiel, mich selbst liebenswürdig zu finden oder liebenswert zu finden, wirkt auf mich als Mensch ganz persönlich und auf mein Sein, auf meine Persönlichkeit. Hingegen auf der Handlungsebene, das hat dann sehr viel damit zu tun, ich muss jetzt, ich weiß es nicht, eine neue Maschine bedienen lernen. Oder in der Autoindustrie, wo jetzt der Umbruch ist von Verbrennermotoren zu Elektromotoren zum Beispiel, wo man, ohne dass ich jetzt eine Spezialistin dafür bin, habe ich gelesen, Verbrennungsmotoren, da brauchst du sehr viel Ingenieurswissen und das ist durchaus diffizil. Hingegen Elektroautos zu bauen ist wesentlich weniger schwierig, hat weniger Technik im Hintergrund und ich brauche auch weniger Menschen sozusagen dafür, aber das ist ja für unser Thema erstmal nachrangig. Ja? Das heißt, wenn ich mich jetzt so in einen Arbeiter in eine Autofabrik hineinversetze, ich muss quasi als Ingenieur verlernen, bevor ich lernen kann. Also ich muss verlernen, wie ich einen Verbrennungsmotor baue und muss lernen, wie ich ein Elektroauto baue. Habe ich das richtig verstanden?
Na, nee, nicht ganz, weil du beziehst dich jetzt sozusagen nur auf die Handlungsebene gerade, also nur aufs Tun. Und da ist es in der Regel ja so, dass wenn man etwas nicht mehr tut, dass es ohnehin verblasst. Mhm. Also, dass man nicht bewusst entscheiden muss, das tue ich jetzt nicht mehr. Also ja, man tut es dann einfach nicht mehr und dann verblasst diese Möglichkeit oder Kompetenz, wie auch immer man das benennen will. Also da ist es vor allem wichtig, das Neue anzufangen und das andere zu lassen. Also wenn man da eine Veränderung will. Mhm. Worauf ich mich gerade bezogen habe, ist ja diese Unterscheidung zwischen Tun und Sein. Das ist jetzt für den Arbeiter, den du beschreibst, da vielleicht nicht ganz so naheliegend, aber für eine Organisation vielleicht. Also wenn man sagt, wir sind beispielsweise der superschnelle Problemlöser mit einer hohen Fachkompetenz als Organisation, jetzt mal egal in welchem Feld, dann handelt man da auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn man, wenn sich sozusagen die Organisation entscheidet, es macht vielleicht Sinn, in der Zeit, in der wir jetzt sind, jemand anders zu werden, nämlich vielleicht eher eine Plattform für genau solche Unternehmen, dann brauchst du einen Identitätswechsel. Und da ist es nicht mit auf der Handlungsebene bezogene Maßnahmen getan, sondern da brauchst du mehr. Und da sind wir bei dem Stichwort, da würde ich jetzt gerne an dich nochmal übergeben, Patti als Gärtner, bei dem Kultivieren, wie wir das benennen.
Das heißt, Entschuldigung, nur damit ich es verstehe, die beiden Ebenen können getrennt sein, aber um effektiv als Organisation sich zu verändern, muss ich neben dem Handeln immer auch das Sein betrachten und mit einbeziehen. Ansonsten gibt es keine Veränderung. Habe ich das ungefähr so?
Ja, genau. Zumindest ist es so, dass wir in den Workshops, in denen wir waren, mit den Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben, jetzt auch rückblickend, wenn wir diese Unterscheidung genommen haben und sozusagen mal auf den Fall gelegt haben, hat uns das viel gebracht mit Blick auf Blockaden, wo es mal gehangen hat, wo es Schwierigkeiten gab.
Mhm. Dankeschön.
Mhm. Naja, der Satz, der mir dazu noch kommt, ist: alles, was getan wird, wird ja von irgendjemandem getan. Und nicht jeder kann alles tun. Und genau da sind wir, finde ich, ganz gut. Das ist eine schöne Überleitung übrigens, Katrin, zum Gärtnern. In der Organisationssoziologie, ich werde nur ganz kurz theoretisch und dann versuche ich wieder praktisch zu werden, unterscheiden wir die formale und die informelle Organisation. Und wenn man so ein bisschen Luhmann gelesen hat, dann könnte man auf die Idee kommen, in der formalen Organisation geht es vor allem um Entscheidungen. So, also ich entscheide. Ich entscheide zum Beispiel, dass wir einen Motor jetzt nicht mehr so, sondern so zusammensetzen und gebe eine entsprechende Handlungsanweisung heraus, also eine Montagekarte, was auch immer, wie das organisiert wird. Das ist noch relativ einfach machbar. So mag dann auch mal Murren geben und so, weil da merkt man vielleicht schon so latentes Konfliktpotenzial, weil natürlich merken die Beschäftigten auch, dass da was im Busch ist. Aber das geht in aller Regel ganz gut. Schwieriger wird es, wenn es um die andere Seite geht, nämlich die informelle Organisation. Kultur,
sozusagen. Ja.
Ich kann schlecht entscheiden. Ich erwarte zum Beispiel, dass meine Leute Überstunden machen, wenn es notwendig ist. Das kann ich aber nicht anordnen, das kann ich formal nicht entscheiden, aber es ist sozusagen eine implizite Erwartung, alle wissen das. Und das kann ich unterstützen. Und kommt da jetzt nur eine neue Geschäftsführung rein und möchte das Ganze ändern, wird es nicht gelöst, indem man einmal irgendwie einen Brief schreibt oder so oder einmal vielleicht jemanden abstraft. Das ist ja sozusagen, hat die Organisation aufgesogen. Und dann sind wir nicht mehr so sehr im Bereich des Strategierens und Entscheidens, wie wir vielleicht das benennen würden, sondern eher auf einer anderen Ebene. Und da sind wir beim Gärtnern, nämlich auf der Ebene des Kultivierens. Also sozusagen die auch mit großem Blick auf die informelle Seite der Organisation deutlich zu machen, dass man manches gerne hat, manches nicht so gerne hat. Also unsere letzte Geschäftsführerin hat das zum Beispiel ganz gut gemacht. Also, und auch für jeden nachvollziehbar, damit erzähle ich jetzt kein Geheimnis. Also, indem hier das Webseitentext so ein bisschen angepasst wird. Dort wird ein Projekt so ein bisschen höher priorisiert. An der anderen Stelle kriegt es ein bisschen weniger Aufmerksamkeit. Das ist eher ein Gärtnern sozusagen. Und wenn ich es darauf anlege, auf der Ebene etwas zu tun, also auf der Ebene der Identität etwas zu tun, dann kann ich mir sozusagen die Gartenschürze anlegen und hab da sozusagen auf der Ebene mehr zu tun, ohne vorher sagen zu können, was am Ende ganz genau rauskommt. Also das ist ja auch sozusagen diese Kontingenz und so ein organischer Prozess. Wir sehen ja in der Welt auch viel zum Thema Purpose zum Beispiel, Purpose-Driven Organizations. Das ist ja ein ganz bewusster Versuch, Identitäten sozusagen handlungswirksam zu machen. Oft genug betont man da eher die Vorteile und sieht vielleicht auch die Nachteile nicht so sehr. Nämlich wenn man erstmal so eine Purpose-Orientierung in einer Organisation hat, ist es, und da sind wir wieder zurück beim Thema, recht schwierig, daran etwas zu ändern. Also wenn ich sage, ich will jetzt nicht einfach nur Gummistiefel herstellen, sondern ich will mit nachhaltiger Kleidung sozusagen die Welt verändern und spreche gerade die Mitarbeitenden, potenzielle Mitarbeitenden an, die das gut finden. Und ich möchte dann auf einmal doch nicht mehr die Welt retten, sondern wieder Geld verdienen, dann kriege ich ein Problem in der Kultur sozusagen. Und da macht es, ich finde, gerade in diesem Wechselspiel wird das ganz gut deutlich, was Katrin auch beschrieben hat, ein Zusammenspiel zwischen Handlungsebene und Identitätsebene.
Mhm. Wenn ich jetzt an meinen Autoingenieur zurückdenke, ja, und ich habe verstanden, ich kann jetzt als Unternehmer oder Unternehmerin nicht einfach auf meiner Website schreiben, ich stelle jetzt die allerbesten E-Autos her. Ihr kennt mich ja, die Qualität, die ich bei Verbrennungsmotoren hatte, habe ich jetzt auch bei E-Autos, das reicht nicht aus. Ja? Ich muss, und es reicht auch nicht aus zu sagen, eine Handlungsanweisung zu schreiben, ihr macht jetzt das und ihr macht jetzt das und das nicht mehr. Ja, sondern ich muss auch auf den Menschen schauen, ich muss eventuell auf meinen Ingenieur schauen, der gewohnt ist, in seinem Selbstverständnis auf sich zu schauen, auf sein eigenes Selbstverständnis zu schauen, als hochwertiger Know-how-Träger, der sich vielleicht jetzt, im Englischen sagt man dumbing down, als reiner Schlüsseldreher nur noch sozusagen versteht. Auf der einen Seite muss ich aber trotzdem diese Handlungen anstoßen, ja, darf aber die andere Seite nicht vergessen. Da würde dann für mich sozusagen so ein Handlungsappell an mittelständische Unternehmen kommen, was sie zu beachten haben. Wie können sie, also das erscheint mir sehr bedeutend, was das für Veränderungsvorhaben für mittelständische Unternehmen bedeutet?
Ja, ich glaube, man muss da ein bisschen gucken, weil ab wann sozusagen wirklich die Identität der Organisation oder des Teams, ja, auf wen man sich auch immer bezieht, ab wann die wirklich in Frage steht. Weil nicht bei allem, was ich neu anfange zu tun, steht es in Frage. Sondern das ist ein gewisses Maß. Das kennt ja auch jeder von sich selbst. Wenn ich in bestimmten Bereichen ganz, ganz viel neu lerne oder lasse, dann verändere ich mich irgendwie und gehe, ja, werd irgendwie eine andere und kann was Neues oder kann irgendwas auch nicht mehr, ja, so. Also da muss man ein bisschen nach der Intensität gucken. Ich glaube, man muss nicht bei jedem Neuen, was man irgendwie versucht, in eine Organisation zu bringen, gleich einen Identitätswechsel begleiten. Aber es spielt miteinander. Und das im Auge zu behalten, macht Sinn. Mhm. Bewusst mal, jetzt mal unabhängig von diesen beiden Ebenen, Handlung und Identität, darauf zu schauen, wenn wir jetzt lernen, als sozusagen sich neue Möglichkeiten erschließen und nicht nur als sozusagen, ich kann was Neues tun, mache eine Qualifizierungsmaßnahme, sondern irgendwie schaffe ich das, dass neue Möglichkeiten dazukommen, dann könnte man nicht lernen, als ich entscheide mich dazu, und das ist halt der Punkt, mache ich das bewusst, dass etwas bleibt, wie es ist, dass ich das weiter tue, was ich bisher getan habe und vielleicht auch gut getan habe, weil ich tue es ja schon eine Weile, mich dazu bewusst entscheide, neue Möglichkeiten auszulassen. Das ist ja heute eine große Herausforderung.
Und ist aber, glaube ich, genauso wichtig, eine gewisse Stabilität auch zu haben. Es ist so ein bisschen paradox. Um mich verändern zu können, brauche ich auch einen gewissen stabilisierenden Faktor wahrscheinlich, ne?
Also so unsere These auf jeden Fall. Weil, also, und das ist ja was, was man im Mittelstand relativ häufig begegnet, dass es gar nicht an Ideen oder neuen Impulsen mangelt, sondern dass eher die Schwierigkeit ist, welchen Teller man als erstes in der Luft balancieren soll. Und da ist ganz wichtig auch zu gucken, was machen wir nicht und was wollen wir nicht sein, ja, wenn ich jetzt beide Ebenen wieder anspreche.
Ja. Und welchen Teller lasse ich lieber gut, stabil auf dem Boden liegen und gebe ihn nicht zum Rotieren in die Luft. Gut, dann haben wir Lernen und Nicht-Lernen. Wie schaut es mit dem Verlernen aus?
Komm, Patti.
Na klar, Verlernen ist gut. Obwohl eigentlich mein Lieblingsfeld ist Nicht-Lernen. Das Verlernen wiederum sozusagen können wir auch unterscheiden. Und hier macht es gerade besonders großen Sinn, gleich von vornherein irgendwie halbwegs sauber die Ebenen zu trennen. Also das ist die Handlungsebene auf der einen Seite und die Identitätsebene auf der anderen Seite. Weil Verlernen kann einfach bedeuten, wenn ich 5 Jahre keine Schreibmaschine mehr geschrieben habe, dass ich das dann irgendwann nicht mehr so gut hinkriege sozusagen. Es verblasst mit der Zeit. Ich kann das sozusagen auch bewusst angehen und kann so eine systematische Müllabfuhr machen. Das machen ja zum Beispiel die Leute aus St. Gallen ganz gern. Das ist ja Bestandteil dieser St. Galler Schule. Fragt euch immer mal wieder, was würden wir heute nicht mehr anfangen sozusagen, und geben das auf. Das kann eine ganze Menge an Energien freisetzen. So. Gleichzeitig mahne ich da immer gerne zu so ein bisschen Fingerspitzengefühl, weil oft sieht man einfach die Funktion von Dingen nicht gleich. Und wenn man sie lässt, dann fehlt vielleicht dann doch was wirklich Wichtiges. Egal. Auf der Handlungsebene kann Verlernen einfach sozusagen bedeuten, man gibt Dinge auf, man gibt Dinge, Handlungen auf, man gibt Prozesse auf, oder es verblasst einfach. Das sieht ganz anders aus und ich finde, das ist auch gerade der besondere Ertrag, den ja im Prinzip der Klaus Eigenschenk schon in seinen ganzen Arbeiten dargelegt hat. Wenn ich meine Identität aufgebe, dann tue ich das immer zu einem Zeitpunkt, wo ich die neue Identität noch nicht zur Verfügung habe. Ich sozusagen muss erstmal mich ein Stück weit sozusagen destabilisieren, bevor was Neues in die Welt kommen kann. Ja? Ein Pflegebetrieb, an den denke ich jetzt gerade, der sozusagen sein Geschäftsmodell irgendwie gerne skaliert haben wollte und eine ganze Menge auf der Handlungsebene getan hat, aber auf der Identitätsebene immer noch ein familiär geführter Familienbetrieb eben war. Und die haben sozusagen diese Identität, Familienbetrieb, wir kümmern uns um unsere Mitarbeitenden so, als wären es Familienmitglieder mit sehr viel Wärme und mit sehr viel hehren Motiven sozusagen. Aber die haben das nicht geschafft, das aufzugeben. Und dann wird es natürlich irgendwie schwierig, auf der Handlungsebene zu skalieren, wenn ich immer noch großen Wert darauf lege, dass jeder jeden kennt, dass jeder sich um jeden kümmert. Und da bedeutet das Verlernen auf der Identitätsebene einfach erstmal aufzugeben, als wenn ich mich verstehe, zumindest ein Aspekt davon. Genau. Ich glaube, das reicht vielleicht auch für den Moment. Im Automobilbereich, das wäre dein Beispiel, Sabine, Automotive, oder eins von denen, die wir besprochen haben, da erinnere ich mich noch ganz gut an die Zeit, wo E-Mobilität nicht so gern gesehen war bei den konventionellen Autobauern. Und da hat man in der Art und Weise, wie sie kommuniziert haben, schon gemerkt, damit wollen wir eigentlich nicht so viel zu tun haben. Und das ist auch noch gar nicht so weit und so weiter. Und wenn ich das eine Weile tue und meine Beschäftigten hören das, kommunizieren das mit, dann am Übermorgen mich hinzustellen und zu sagen, oh, jetzt aber doch, also wir haben da vielleicht ein bisschen falsch gelegen oder wir haben uns anders entschieden und wir finden E-Mobilität super, das ist unser Zukunftsfeld, dann knirscht es halt. Das kann sich, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen.
Ich glaube, die Frage ist, guckst du dir das bewusst an? Ja, also schaust du dir an, okay, wir haben da jetzt eine Veränderung, die wir irgendwie einstehen wollen, wir wollen jetzt mehr Richtung E-Mobilität gehen, macht sich die Organisation, macht sich der Führungskreis bewusst, dass es auf beiden Ebenen was braucht, dass es auf der Handlungsebene was braucht und da braucht es vielleicht auch etwas, wo man sagt, da lernen wir nicht, das bleibt, wie es ist, ja, dieses stabilisierende Element, Sabine, was du eben angesprochen hast. Und dass man aber auch guckt, Mensch, was ist denn da, also wie steht denn unsere Identität in Frage, wenn wir diesen Weg jetzt gehen? Und wo müssen wir uns da die Gärtnerschürze, macht Sinn, die Gärtnerschürze anzuziehen und hier mal zu gießen und da mal ein bisschen Unkraut zu zupfen, ja, so. Ich glaube, es macht Sinn, zumindest uns hat es viel gebracht mit Blick auf die Unternehmen, die wir so begleiten und mit denen wir Workshops machen, diese Unterscheidung mal anzugucken, wenn man sich einen Fall anschaut, ja, oder eine Fragestellung. Das hat an einigen Stellen so Knoten, wo wir noch hingen und auch die Unternehmen hingen, gelöst.
Ja, da würde ich gerne noch was Praktisches beitragen, weil wir immer wieder sehen wir sowas, dass Organisationen meinen, sie müssten sich jetzt verändern. Und dann, also ein Beispiel ist eine Organisation, so ähnlich wie Kathi das vorhin beschrieben hat, sehr handwerklich, qualitätsbewusst, so Tüftler. Und dann kam die Unternehmensführung auf die Idee, das ist die Nische, die wird schwierig. Also müssen wir eher auf den Preismarkt gehen und unsere Prozesse straff ziehen und diese ganzen Systeme, die man dann auch für gewöhnlich einführt, ERP-System und so weiter. Und haben einen Geschäftsführer bestellt, der genau dafür gestanden hat. Und das hat nicht so sehr lange gedauert, dann ist dieser Geschäftsführer auch wieder gegangen. Und das hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass man nicht so sehr im Blick hatte, was eigentlich die Identität dieser Organisation ausmacht. Und da wird ja der Peter Drucker oder Peter Drucker, wie auch immer man das will, immer gerne zitiert mit dem Culture Eats Strategy for Breakfast. Also in dem Moment, wo ich die kulturelle Ebene nicht im Blick habe und ich möchte irgendwas einsteuern, was noch so gut sein kann auf der Handlungsebene, kann es sein, dass ich viel Energie investiere und die verpufft und weg. Mit allen Kollateralschäden, die an der Stelle halt auftauchen. Und wenn man sich das bewusst macht, dann finde ich es sofort einleuchtend, sich mal auf die kulturelle Ebene in so einer Organisation, auf das Verlernen, auf das Nichtlernen, sozusagen das alles im Blick zu halten. Wir haben da so ein ganz einfaches Tool entwickelt, was im Prinzip aus sechs Feldern besteht. Die Spalten sind Lernen, Nichtlernen, Verlernen und sozusagen die Zeilen sind dann die Ebene Handlung und Identität. Und wenn man das für so ein Veränderungsvorhaben mal ausfüllt, dann kommt man schon eigentlich in aller Regel auf ganz spannende Widersprüche und kann sich die bewusst machen und kann unter Umständen auch eine Auseinandersetzung damit moderieren. Weil Menschen sind ja für gewöhnlich ja durchaus auch erreichbar mit Kommunikation und so weiter. Aber dazu muss ich halt drüber reden können. Dazu muss ich es erstmal bewusst haben, dazu muss ich es gesehen haben. Genau. Und dann stimme ich halt dir, Katrin, vollkommen zu. wenn wir dieses Modell angewendet haben in verschiedenen Kontexten, sei es einfach eine Bestandsaufnahme, eine Auftragsklärung, sei es eine Fallsupervision, die wir gemacht haben, dass damit meistens relativ leicht sichtbar wird, wofür wir sonst viel mehr Zeit brauchen. Natürlich kann man auch diese Widersprüche sehen, wenn man in klassischen Strategietools unterwegs ist, aber man sieht es nicht so schnell und nicht so schön und nicht so prägnant und nicht so leicht kommunizierbar. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil der Ausführung von Klaus Eidenschenk, auf dessen Schultern wir stehen, aber auch des Modells, das wir jetzt sozusagen in die Welt tragen und propagieren hier. Genau, so viel vielleicht noch als Ergänzung.
Patrick, was denkst du, da hing ich gerade, warum ist das so leicht? Ist es das Feld Lernen, was es irgendwie leichter macht?
Ich glaube, was es leichter macht, ist, auf wesentliche Zusammenhänge jedes Veränderungsprozesses auf einen Blick in der Gesamtheit, aber auch in ihren Unterschieden, in diesen einzelnen Feldern schauen zu können. Weil die Musik spielt, glaube ich, vor allem in den Bezügen zwischen diesen Feldern. Also wenn wir Strategien haben, also Strategieentwicklung in einer Organisation, dann ist es ja auch mal eine anspruchsvolle Entscheidung, wenn wir in Terms of Lernen sozusagen wieder denken, zwischen was fange ich an und was du eben, Kathi, ausgeführt hast, was fange ich nicht an sozusagen. Und gerade in diesen Unterscheidungen, was eingeschlossen und was ausgeschlossen wird, glaube ich, da liegt die Würze dieses Tools und die Prägnanz, einfach das Ganze auf einer DIN A4-Seite aufzeichnen zu können und nicht 25 PowerPoint-Folien zu haben, wo am Ende auf Folie 25 keiner mehr weiß, was auf Folie 3 gestanden hat, sozusagen. Also Prägnanz, denke ich auch. Das wäre jetzt so meine erste Spur. Hast du da noch mehr?
Ja, ich hätte auch noch eine, dass es vielleicht einen Unterschied auch in der Energie macht, wenn man sich damit beschäftigt, wenn sozusagen von vornherein mit im Spiel ist, was so bleibt. Weil ich habe das oft erlebt in solchen Strategieprozessen, ja, oder wenn irgendwas in Richtung Veränderung angestoßen wird, dass alle Energie sich darauf konzentriert, was anders werden soll. Und natürlich mobilisiert das auch die Gegenkräfte, auch innerlich, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, von vornherein man auch darüber spricht, was so bleiben soll und auch, was man weglässt dafür. Ganz oft ist es doch auch so, dass einfach man gefühlt immer mehr dazu kriegt. Ich meine, da irgendwie auch schnell in Überforderung kommt und das vielleicht auch Kreativität, Energie und so im Prozess bindet. Das wäre noch so ein Punkt, den ich da mir vorstellen könnte, dass der es leichter macht.
Ja, damit kann ich wiederum ganz viel anfangen, weil wir bekommen jetzt ja auch wieder eine neue Geschäftsführerin bei uns im Kompetenzzentrum und wüsste ich jetzt schon, was die gleich lassen möchte sozusagen, also was sie nicht antasten wird, würde es mir auch jetzt schon viel leichter machen, sozusagen mich auf die Neuerungen einzulassen, die da sicher auch kommen werden und notwendigerweise kommen werden. Das finde ich eine sehr kluge Beobachtung, damit kann ich viel anfangen und habe sofort so eine Verbindung zu der Innovationsparadoxie, mit der wir ja auch viel arbeiten, dass sozusagen ja immer das Neue sich gegenüber dem Bestehenden genauso rechtfertigen muss wie umgekehrt und in Veränderungsprozessen gerne das eine ein bisschen stärker betont wird als das andere und dann eine Auseinandersetzung Sinn macht. Damit kann ich viel anfangen.
Es scheint auch ein Konzept zu sein oder ein Werkzeug zu sein, das nicht nur für große Industrien, große Betriebe, große Verbände, die ja sehr oft auch Abteilungen haben, die sich genau mit Unternehmenskultur beschäftigen etc., sondern das scheint auch etwas zu sein, wo man auch als Mittelständler, vielleicht als ein Dachdeckerbetrieb mit seinen 7 oder 8 Mitarbeitenden oder als ein schwäbischer Anlagenbauer mit 100 Menschen sich damit gut auseinandersetzen kann.
Ich war jetzt gerade nochmal bei deiner praktischen Frage, Sabine, und ich halte mich auch kurz mit Blick auf die Zeit. Sozusagen ist das nicht auch was für kleine und mittlere Unternehmen? Ja, also habe ich auch sofort, na klar, warum nicht? Also was spricht denn eigentlich dagegen? Nur weil man sozusagen keine ausdifferenzierte Stabsabteilung für Strategieentwicklung hat, heißt ja nicht, dass man keine Strategie braucht sozusagen. Also Aber ganz praktisch fragt man doch ganz gerne, wenn ich ein neues Projekt anfange, sozusagen haben die Leute, die, wo ich dieses Projekt einsteuern könnte, das Team, wo ich dieses Projekt hindelegieren könnte, die Kompetenzen, haben, können die das? Können. Das fragt man gerne. Aber sind es diejenigen, sind es die Richtigen sozusagen auch für dieses Projekt? Haben sie die passenden Orientierungen, auch mit Blick vielleicht auf die Kundinnen und Kunden und so weiter, fragt man sich eher selten. Das ist vielleicht sozusagen so eine kleine operative Geschichte, die man auch nutzen kann, unabhängig von Tools und großen Veränderungsprozessen.
Da würde ich gerne noch die Frage ergänzen, wenn wir das jetzt machen, was machen wir dann nicht mehr? Wenn wir dieses Projekt anfangen, welches lassen wir weg, könnte auch eine spannende Fragestellung sein. Die kann sich jeder fragen. Und wenn wir das neu anfangen, was bleibt, wie es ist? Und genau, das würde ich noch ergänzen bei deinem Beispiel.
Ich glaube, ich sehe jetzt auch ein bisschen mehr so diese Verbindungen zwischen dem Handeln und dem Sein, was ihr angesprochen habt, wenn auch durch das Weglassen von einer Tätigkeit verändert sich in mir etwas. Ich denke da an einen Bäckerbetrieb in Baden-Württemberg, der ganz, ganz viel digitalisiert hat, ja, um sich attraktiver zu machen, damit die Bäcker eben nicht um 1 Uhr morgens, sondern erst um 4 Uhr morgens kommen müssen und Maschinen übernehmen ganz, ganz viel. Ja, ist wunderbar, ich kann 3 Stunden später zu arbeiten beginnen, 2 Stunden länger schlafen, aber wenn Maschinen meine Arbeit machen und ich muss sie nicht mehr machen, macht das nicht nur etwas mit meinem Arbeitsablauf, das macht auch etwas mit mir.
Hm? Ja, und vielleicht habe ich als Bäckerin mich genau so verstanden und fand das auch schön, nachts aufzuhören. Also das ist ja ein ganz spezieller Tagesablauf, die Leute, die da arbeiten haben. Kann ja auch sein, dass es als Verlust empfunden wird, irgendwie auch auf der Identitätsebene.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für euch, für dieses wirklich ausgesprochen spannende Gespräch. Ich glaube, ich habe so ein bisschen verstanden, worum es geht, was wichtig ist. Ich bedanke mich sehr bei unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir freuen uns über Ihre Fragen zum Thema, über Feedback. Wenn Sie Interesse an dem Thema haben, Sie erreichen uns per E-Mail unter chefsachen@rkw.de. Und bevor ich mich auch verabschiede oder wir uns verabschieden, würde ich noch gerne auf unsere weiteren Podcasts aus der Reihe Chefsachen hinweisen und eine neue Podcast-Reihe Kompetenzen der Zukunft. Sie finden diese Podcasts auf unserer Website rkw-kompetenzzentrum.de und überall dort, wo Sie Ihre Podcasts sonst auch hören. Schauen Sie vorbei. Tschüss und auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.